Moin Moin da draußen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts, wo wir weiter über die finale Staffel von Attack on Titan sprechen wollen. Ich bin der Hor und habe wieder an meiner Seite mit dabei den guten alten Yasin.
Hi Yasin. Hallo, auch von mir. Wie geht's dir, Hor?
Sehr gut, kann mich nicht beklagen. Und dir?
Platt, müde. Ich hab richtig schlecht geschlafen. Kurz vor allem, aber bin neugierig, wie du die Folge siehst, deswegen freue ich mich schon auf den Podcast mal wieder.
Ja, geht mir nicht unähnlich. Also für die Zuschauer da draußen, wir nehmen die jeweilige Besprechung halt immer nach der Arbeit auf. Das war schon genau ein langer Arbeitstag heute. Deswegen starten wir vielleicht mal direkt rein, um da keine Zeit zu verlieren. Mhm. Möchtest du uns vielleicht deine generellen Eindrücke erstmal zur Folge uns mitteilen?
Ja, gerne. Also die uns letzte Woche schon gehört haben, werden gemerkt haben, dass ich mit der Geschwindigkeit der letzten Folge nicht ganz so zufrieden war und auch gewisse Dinge einfach nochmal und nochmal und nochmal durchgekaut wurden. Und dasselbe habe ich auch in dieser Folge. Es ist sehr langsam, es passiert nicht sehr viel, es gibt keine großartigen Neuerungen. So Dinge, die man erwartet hat, sind dann auch eingetroffen. Man weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Aber mein Gefühl ist einfach nur, auch für diese Folge etwas underwhelming und ich kann den aktuellen Stand nicht einordnen. Mit jeder Folge geht mir so ein bisschen auch die Pumpe, weil die Staffel sich ja einfach auch irgendwann dem Ende nähert und irgendwie das Gefühl, ich habe komplett das Gefühl, dass da liegt noch so viel an Handlungen vor uns, was einfach nicht in diesen Folgen schaffbar wäre. Und alles in allem habe ich ein bisschen die Befürchtung, und die wird halt mit jeder Folge auch wahr, dass das nicht mit dieser Staffel endet, sondern dass möglicherweise danach noch ein Special in welcher Form auch immer passiert.
Dass du allein schon immer noch die Hoffnung hast, dass wir innerhalb dieser Staffel durchkommen. Also ich rechne tatsächlich schon ganz fest irgendwie mit einem Film oder eventuell auch Staffel Part 3, könnte natürlich auch sein.
Das wäre ja geil, oder?
Also ich hätte, also quasi für mich ist es wichtig, ich weiß quasi, ne, es wäre auch, also ich hätte natürlich auch die Sehnsucht, endlich das Ende irgendwie zu erfahren, aber für mich ist tatsächlich wichtig, dass ich am Ende alles vernünftig irgendwie animiert zu sehen bekomme, was bei Animes ja tatsächlich nicht immer selbstverständlich ist, deswegen, das ist für mich schon so ein ganz großes Privileg, wenn sie das bei Attack on Titan hinbekommen, und da warte ich auch gerne nochmal irgendwie ein Jahr oder sowas, also das ist das kleinere Übel für mich, aber ich verstehe dich da natürlich,
Ja, mir geht es gar nicht darum, dass ich ein Jahr warten muss. Damit hätte ich gar kein Problem. Mein Problem ist, glaube ich, so die Mogelpackung. The Last Season zieht sich schon 2 Jahre. Und wenn dann noch ein Part 3 dazu kommt oder The Last Season, das ist ja meine Befürchtung, The Last Season ist einfach so eine unglaubliche Finte. Dass, natürlich ist es die letzte Staffel, aber nicht das Ende. Und ich glaube, ich habe einfach so einen inneren Widerstand gegen solche Mogelpackungen. Und deswegen stört es mich eigentlich ein bisschen. Aber das tut der Serie jetzt irgendwie keinen Qualitätsabbruch oder so. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Das ist ein fader Beigeschmack, den ich dabei habe. Mhm. Wie fandest du die Folge?
Also ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Für mich war das jetzt auch nochmal eine Folge, die uns jetzt nicht ganz das gegeben hat, was wir eigentlich sehen wollen. Also nämlich, wie es eigentlich bei Eren weitergeht. Ich habe es ja auch in der letzten Ausgabe unseres Podcasts schon gesagt, dass ich eigentlich damit fast rechnen würde und auch damit leben kann, wenn es jetzt 1-2 Folgen, vielleicht auch die nächste auch nochmal, wenn da Weichen gestellt werden, wenn es da ein bisschen ruhiger zugeht, wenn da einfach quasi das Ganze ein bisschen von den Charakteren aus nochmal beleuchtet wird. Ich habe es eigentlich erwartet, deswegen, ich war jetzt nicht großartig irgendwie enttäuscht oder underwhelmed oder sowas, sondern dadurch, dass ich jetzt gar keine andere Erwartungshaltung hatte, war es okay für mich. Ja, aber wie gesagt, also mich interessiert natürlich auch hauptsächlich, wie es eigentlich bei Eren da weitergeht. Klar, muss man sich irgendwie vorstellen, dass sie da einen riesen Titan dir zeigen, und du möchtest auch mal im Detail dann sehen, okay, was ist jetzt aus Eren geworden, in was hat er sich da verwandelt, und du kriegst es halt einfach nicht zu sehen über 2-3 Wochen. Natürlich ein bisschen unbefriedigend, aber ansonsten fand ich's eigentlich echt sogar ganz gut, muss ich sagen, teilweise. Also ich fand's gut, dass jetzt noch mal ein paar interessante mögliche Handlungsstränge aufgeworfen wurden, mit verschiedenen Team-Ups, sage ich mal. Da bewegen sich ja gerade irgendwie alle in so unterschiedlichen Richtungen. Irgendwie ist da jeder am Reiten gerade. Also du weißt sicherlich, wovon ich rede. Also da verschiedenste Gruppen reiten in irgendwelche Richtungen. weiß nicht, wo das dann jetzt alles am Ende aufeinander trifft, aber fand ich interessant jetzt erstmal als Weiche für die nächsten Folgen. Und es fühlt sich so ein bisschen nach Aufbruchsstimmung an, habe ich das Gefühl. Und ich habe auf jeden Fall da richtig Bock weiterzugucken. Ja. Es sind tatsächlich jetzt so Folgen, wo es doch ganz cool wäre, wenn man Attack on Titan binge-watchen könnte. Also ich habe sonst immer gesagt, Attack on Titan eignet sich eigentlich nicht so zum binge-watchen, weil die Folgen ja teilweise auch so viel hergeben, dass man ja die ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten muss. Und dann quasi eher mit einem frischen Kopf dann die Folge in der neuen Woche dann wieder angehen kann. Aber das sind jetzt so Folgen, wo es eigentlich ganz cool wäre, wenn die nächste Folge schon bereitstünde. Weil, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich super gespannt, wie es weitergeht. Genau, aber so viel zu meinem Eindruck. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal direkt reinstarten mit den einzelnen Szenen. Und dann können wir das Ganze auch nochmal entsprechend vertiefen.
Das Gute an dieser Woche ist, glaube ich, dass jede Szene gar keine so hintergründige Tiefe mitbringt, sondern meistens auch das gezeigt wird, was gemeint ist. Ich glaube, da ist jetzt mal anders als sonst das, was Attack on Titan ja relativ stark macht, dass jeder Satz teilweise irgendeine ganz, ganz tiefgehende Bedeutung hat. In dem Zusammenhang habe ich zumindest nicht das Gefühl gehabt. Vielleicht hast du ein anderes Gefühl gehabt. Deswegen bin ich gespannt, was du so zu den Szenen sagst.
Genau, dann steigen wir mal direkt ein, und zwar wird ganz am Anfang einmal dieses der Ort eingeblendet, das ist mir direkt aufgefallen, ne? Quasi Bezirk Trost, dass wir uns da befinden. Ist jetzt nicht typisch bei Attack on Titan, würde ich sagen, aber das war dann schon auffällig. Nur ich dachte zuerst, das wird dann so eine Folge, wo wir zwischen Handlungsorten hin und her springen, wo dann immer wieder das so eingeblendet wird zur Orientierung. Aber nee, wir befinden uns im Bezirk Trost, wo man so einmal so die Auswirkungen des Rumblings, des Erdrumorns so richtig zu sehen bekommt. Und Hitch quasi mittendrin. Genau, wo man dann erstmal sieht, wie sie quasi Verletzte versorgt, quasi bei den Aufräumarbeiten hilft. Und das fand ich eigentlich schon direkt erstmal ganz gut, dass man da so wirklich die Auswirkungen des Erdrumorns so wirklich zu sehen bekommt. Wie wir es ja eigentlich auch uns gedacht hatten oder wie wir es ja auch teilweise gefordert hatten schon irgendwie, ich glaube im Podcast 2 Folgen vorher, wo uns das alles viel zu schnell ging und wo wir eigentlich schon die Annahme hatten, dass wenn solche Mauern einstürzen, das müsste eigentlich schon größeres Chaos verbreiten. Ne?
Genau, also wir haben es ja, glaube ich, in einer der früheren Folgen auch gesagt, genau, dass wenn die Mauern, die inneren Mauern ja auch aufgelöst sind, dann müssen die Titanen ja irgendwo hin, das heißt, die laufen über die Dörfer, die vor ihnen liegen, in den äußeren Mauern, und das sieht man, und das sieht man sehr gut, und denn man sieht ja auch, dass die Gesellschaft spaltet, die einen, die sagen, das war ein nötiges Übel, damit man uns nicht tötet, die anderen wiederum, die halt einen Verlust zu beklagen haben und das dann auch gar nicht so hinnehmen wollen. Und was mir aufgefallen ist, da streiten sich ja im Hintergrund ein paar Leute, während Hitch dort jemanden verpflegt oder versorgt. Und die beschuldigen halt direkt Eren. Und er wird zum Feindbild für beide Seiten gerade.
Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, habe ich mir dann auch gedacht, weil wenn das die Auswirkungen sind tatsächlich, und Eren ja jetzt nicht unbedingt diesen Moment hätte wählen müssen, um da wirklich alle Titanen aus den Mauern zu befreien, da hätte er ja schon irgendwie, also quasi um erstmal die Mali quasi, also quasi Reiners Gruppe, in die Flucht zu schlagen, hätte es ja tatsächlich gereicht, erstmal die äußere Mauer von Shiganshina loszueisen, so wie Armin es quasi erst vermutet hatte. Das hätte ja eigentlich gereicht, und dann hätte man irgendwie eine Evakuierung oder sowas veranlasst, bevor er dann quasi den Rest befreit. Das wäre zumindest im Sinne der Bewohner der Insel gewesen, wo er ja auch sagt, dass seine Absicht eigentlich ist, seine Intention, genau diese Menschen zu beschützen. Das ist schon ein bisschen widersprüchlich.
Finde ich auch. Also das ist nicht unbedingt die beste und durchdachteste Lösung, die da gewählt wurde. Vor allem, wenn man sich überlegt, was er, als er seine Psychokinese angewendet oder Telepathie angewendet hat, um mit den Leuten zu reden, hat er gesagt, dass er ausgerechnet die auf der Insel beschützen möchte. Und das tut er genau, indem er das tut, nämlich nicht. Und das ist halt dann auch wiederum ein Widerspruch. Ich weiß nicht, worauf das hindeutet, aber persönlich hatte ich, als ich das gesehen habe, auch so das Gefühl von, war das wirklich so schlau? Und da wäre die Frage, ist es jetzt etwas, was man Eren als Figur in die Schuhe schiebt, oder ist es etwas, was man eher dem Autor, dem Zeichner dahinter so ein bisschen sagen muss, so von wegen Lazy Writing? ich weiß es nicht. Nur um nochmal diesen Hass zu untermauern, ist das die Intention? Das wäre die Frage, weil das ist das Einzige, was ich daraus gehört habe, weil es eigentlich nur darauf hindeuten sollte, dass die Leute dann halt diesen Zwiespalt erleben. Weil darauf wurde ja sonst nicht mehr eingegangen.
Ja.
Nur über das Leid und die Qualen der Leute wurde dann geredet.
Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Also da würde ich mich auch noch mit einer Aussage ein bisschen zurückhalten, dass vielleicht erklärt es sich noch. Vielleicht lässt Aaron noch mal ein bisschen tiefer blicken, aber als ich dann die Auswirkungen dann auch gesehen habe, die ich natürlich auch irgendwo gefordert habe, ja, ist schon klar, aber wenn es dann tatsächlich so ist, dann schon sehr unbedacht von ihnen tatsächlich, ja. Ja gut, auf jeden Fall sehen wir oder verfolgen wir Hitch so ein bisschen weiter und sie entdeckt dann auch über so Fußspuren auf dem Boden Annie, also quasi die sich ja befreit hat aus dem Kristall am Ende der letzten Folge, und kommt dann ein bisschen mit ihr in eine Rangelei erstmal, aber entscheidet sich dann doch recht schnell, ihr zu helfen, aus diesem Quartier zu flüchten, wo die sich da befinden.
Hm. Eigentlich hat sie Glück, dass sie kennt, weil ich glaube schon, dass sie sonst keine Skrupel hätte, also Annie keine Skrupel hätte, die Person, wer auch immer sie gewesen wäre, zu töten, aber Hitch hatte, glaube ich, den Vorteil, dass sie einfach kannte, weil das ist mir aufgefallen, die Fußspuren führen ja weg von der Tür, aber sie steht hinter der Tür, beziehungsweise sitzt und wartet auf die Person. Ich glaube, die hätte, wer auch immer da reingekommen wäre, hätte sie gnadenlos zugeschlagen. Aber das fand ich halt charmant gemacht, dass da so auf Details geachtet wurde.
Ja, genau. Hatte ich auch gesehen, das war eine bewusste Falle auf jeden Fall von Annie. Mhm. Und dann kommen die beiden so ein bisschen ins Gespräch. Annie erzählt ihr halt ein paar Details, zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit eigentlich bei Bewusstsein war, während sie in dem Kristall gefangen war, und vor allem auch Hitches und Armins Stimmen und auch die Erzählung dann entsprechend vernommen hat. Also sie weiß tatsächlich so ein Stück weit, was draußen abgegangen ist. Genau, und dann fangen die beiden halt an loszureiten. Ich weiß zwar tatsächlich gar nicht, wohin. Also das haben sie, glaube ich, gar nicht gesagt, was da ihr Motiv ist oder wo sie, also quasi was ihr Ziel ist. Mhm. Sie reiten zumindest los, um Annie da aus diesem Bezirk auch erstmal so ein Stück weit zu bekommen, also damit sie sich da dann nicht mehr irgendwie verstecken muss oder untertauchen muss. Und dann öffnet sich Annie gegenüber Hitch so ein Stück weit, erzählt von ihren Handlungsmotiven, von ihrer Hintergrundgeschichte, bekommen wir ein bisschen was mit. Und sie erzählt von ihrer Motivation, zu ihrem Vater zurückzukehren.
Also ich weiß auch nicht, wo sie hinwollen. Ich habe die Folge beim zweiten Mal, als ich sie geschaut habe, ich versucht darauf zu achten. Ich weiß nicht, ob mir da beim zweiten Mal auch was entgangen ist. Aber es wird weder eine Himmelsrichtung genannt, noch irgendein Ort, an den sie ganz speziell hinwollen. Aber meistens kommen und gehen die Eldia, beziehungsweise die Mali, glaube ich, immer über den Süden. Ich glaube, dahin sind sie auch geritten, als sie das erste Mal die Mauer verlassen haben. Ich wäre jetzt irgendwie darauf gekommen, dass sie in die Richtung reiten, aber das im Grunde will sie zu ihrem Vater, wenn ich das verstehe, was da gerade passiert, aber wo genau und wie sie dann übers Meer kommt, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das werden wir dann sehen, auch was sie sich irgendwie jetzt als Ziel gesteckt haben. Mal gucken. Ich fand es aber generell ganz gut, auch, dass wir oder dass das jetzt auch nochmal jetzt schnell abgehandelt wurde. Ne? Also quasi, es war, glaube ich, wichtig, Annie da einfach nochmal eine Motivation zu geben, damit sie jetzt quasi als Charakter wieder richtig mitwirken kann, richtig partizipieren kann. Sie braucht halt einfach irgendwie einen Grund für Dinge, die sie halt irgendwie für ihre Handlung, die sie dann demnächst vollführen wird. Und dass wir das aus ihrer Sicht auch einfach so ein bisschen nochmal erläutert bekommen, ihre Sicht der Dinge quasi. Die Chance gab es ja davor nie, weil sie war ja eigentlich direkt nach dem Kampf schon aus der Geschichte beziehungsweise aus der Handlung genommen, am Ende der ersten Staffel. Und ich fand das ganz gut, dass man das nochmal jetzt so ein bisschen bekommen hat, auch ihre Hintergrundgeschichte, dass man einfach nochmal ein bisschen besser mit ihr relaten kann.
Das fand ich enorm. Also ich fand es auch gut, dass man die Infos bekommen hat, aber ich fand die Art und Weise, wie man die Infos bekommen hat, etwas skurril. Ich glaube, Hitch sagt es sogar an einer Stelle, von wegen, sonst hast du nie was erzählt und jetzt erzählst du mir alles. Und sie sagt dann, ja, ich habe auch all deine Männergeschichten etc. hören müssen, jetzt kannst du mir auch zuhören. Ich meine, selbst der Zeichner hat ja offensichtlich, oder wer auch immer ich weiß nicht, ob es genauso im Manga auch abläuft, aber wer auch immer sich das überlegt hat, der hat ja offensichtlich verstanden, dass Annie nun mal nicht dieser Charakter ist, der grundlos drauf losredet. Sie führt ja eigentlich einen kompletten Monolog über diese ganze Ebene, wo sie reiten. Es war gut, das zu wissen, aber die Art und Weise war halt auch wieder schnell zusammengedrückt, damit es irgendwie reinpasst noch. Und ich glaube auch, dass Annie jetzt nicht unbedingt die größte Rolle spielt. Also ich hoffe, dass sie keine große Rolle spielt. Das wäre ja auch wieder komisch, dass sie ein paar Staffeln da einfach gar keine Rolle spielt und jetzt irgendwie die Retterin sein könnte. Ich fand die Hintergrundgeschichte gut. Ich hatte ja auch irgendwann mal die Theorie aufgestellt, dass das gar nicht ihr Vater ist. Passt auch von daher ganz gut. Aber ich habe mir den Kopf zerbrochen. Wer könnten ihre Eltern sein? Und wer könnte die Mutter oder der Vater sein von ihr? Und bin am Ende zu keinem Ergebnis gekommen und dann habe ich es eingelassen. Aber ich glaube einfach nur, unbedeutende Eldia, die in Mali aufgewachsen ist, auf Basis einer Affäre zur Welt gekommen.
Ja, möchte ich tatsächlich auch mal ganz stark hoffen. Also so eine Luke Skywalker-Geschichte irgendwann. Annie, ich bin dein Vater, das brauche ich jetzt nicht bei ihr. Aber ich bin bei dir. Also du hattest das ja vorhin schon erwähnt, Stichwort Lazy Writing. Das kommt hier so ein bisschen rein. Also es sonst sagt man ja immer Show, don't tell. Na, ich glaube aber, hier war einfach nicht mehr die Zeit einfach dafür. Deswegen halt in so einem Monolog, in so einem Exposition-Talk irgendwie einmal runtergebracht. War für den Zuschauer jetzt gut zu wissen, aber klar, also jetzt vom Stil her kann man das natürlich auch charmanter machen.
Ja. Aber also ich meine, die hatten ja die Chance, ne? Also die hatten ja in der ersten Hälfte der vierten Staffel, haben sie ja sogar den Vater gezeigt, eingeblendet. Die hätten doch den den Dialog, den er mit, ich glaube, Rainers Mutter oder so, den die haben, den hätten sie doch genauso gut dafür nutzen können oder ein paar Szenen ihm widmen, damit dann jetzt das gar nicht mehr großartig erklärt werden muss und Annies Figur nicht so out of character wirkt, aber es war halt auf jeden Fall ein bisschen, es wirkte sehr reingepresst in eine Szene. Aber ist
ja nee, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, da hatte er nur einmal kurz anklingen lassen, dass sie ihm versprochen hatte, zurückzukehren oder so, irgendwie so. Also es wurde zumindest ganz leicht irgendwie drauf angespielt, aber ja, das stimmt natürlich. Nee, gut, dann gehen wir vielleicht einfach mal weiter. Und zwar, reiten sie halt in eine uns unbekannte Himmelsrichtung. Und dann sehen wir tatsächlich, kriegen wir ja diesen Schwenk zu ihrem Vater tatsächlich, wo wir dann ja die Eldia auf dem Festland sehen, sie ja vor diesem Tor versuchen die Mali-Soldaten ja ihn quasi verzweifelt glaubhaft zu machen, dass sie eben diese Vision von Eren empfangen haben und möchten entsprechend aus den Ghettos raus. Und die Mali-Soldaten glauben ihnen natürlich nicht. Annies Vater war da ganz vorne mit an der Front und dann hört man, glaube ich, nur einen Schuss und dann ist die Szene wieder vorbei. Deswegen, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass er jetzt tot ist, weil zumindest hat man keine Leiche gesehen. Im Film oder in der Serie bedeutet das immer, dass es noch nicht vorbei ist mit demjenigen
Charakter. Ich glaube auch nicht, dass das zu seinem Tod geführt hat. Aber es passte vom Schuss her auch in die andere Szene, zu der es überleitet. Aber die Szene ist natürlich witzig. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Die müssen ja wirklich die Leute erst überzeugen. Und die Außenseiter müssen erstmal die Etablierten davon überzeugen, dass die Welt untergehen wird und im besten Fall lasst uns raus, weil wir sind hier gefährdet. Wobei ich nicht verstanden habe, warum sie unbedingt raus müssen. Die sind doch überall gefährdet.
Ich glaube, das ist vielleicht einfach so ein bisschen der natürliche Drang zu fliehen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass ich weiß nicht, erstmal weglaufen, ne? Also erstmal irgendwie ganz weit weg am besten und klar, also als erstes wird Eren halt quasi in Mali irgendwie eintreffen, gehe ich mal davon aus. Also ich kenne gerade die geografischen Lagen da nicht genau, aber wahrscheinlich dann weiter rein ins Festland. Also das ist wahrscheinlich so die einzige Lösung, die sie vielleicht entweder gerade für sich sehen oder um sonstige Maßnahmen irgendwie einzuleiten. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was die da unbedingt tun könnten, außer, ja, das ist eine gute Frage.
Beten.
Ja, außer beten. Genau. Nee, aber dann werden wir ja wahrscheinlich sehen, was mit Annies Vater noch passiert ist. Vielleicht hat er sich auch verteidigt. Ich meine, man hat ja dann auch in den Rückblenden mit Annie gesehen, dass er ja eigentlich ein krasser Kämpfer war.
Ja, man hat auch gesehen, dass Annie ihn Krüppel, also wirklich zum Invaliden geschlagen hat. Das fand ich ja eigentlich krass in der Rückblende zu ihr.
Ja, das sind so diese einzelnen, diese kleinen Details, so diese Härte, die ich so an Attack on Titan auch mag.
Ja.
Und dann kommt die Szene eigentlich, die mit diesem Schuss, wo es einmal zu überleitet, die du gerade schon erwähnt hattest. Da sieht man ein bisschen den Shades, den Ausbilder, einmal kurz, wie er dann auf die Kadetten eigentlich einredet, quasi sich den Jägeristen zu fügen und quasi so ein bisschen verdeckt erstmal in diesem System zu bleiben, weil die Jägeristen halt entsprechend jetzt die Macht an sich gerissen haben. Ja, dazu habe ich eigentlich gar nicht großartig irgendwie Gedanken noch gehabt.
Ich fand es nur, ich glaube, das sind die Jägeristen, die einmal Flock abgeholt hat und gesagt hat, wer uns beitreten möchte, soll vortreten. Und dann sind die, mit denen er gerade redet, sind vorgetreten und mussten ihn ja dann verprügeln. Ich meine, das waren die. Ich meine, weil ich kann mich zumindest an den sehr kurzhaarigen erinnern. Und ich meine, die anderen werden dann auch vielleicht dabei gewesen sein. Und das kam ja auch kurz zur Sprache. Ich habe mich ja nicht verprügeln lassen, damit, was hat er nochmal gesagt? Also im Wortlaut weiß ich es nicht mehr, aber dass er es nicht umsonst gemacht hat, dass er sich verprügeln lässt. Und dass sie sich halt, solange es geht, da einbringen sollen, sich unter die Leute mischen sollen. Und es wird der Tag kommen, wo sie zur Tat schreiten müssen. Also irgendwann müssen sie putschen. Das ist so das, was er eigentlich so versucht zu sagen. Der Shade ist.
Ja. Ich weiß gar nicht, also auch spannend zu sehen, was denn mit ihm jetzt tatsächlich passiert. Also ist er dann jetzt wirklich dem Tode geweiht? Ist halt die Frage. Und auch, dass sie das jetzt nochmal so mit reinbringen. Ich weiß halt nicht, ob das später sich nochmal irgendwie auszahlt. Aber hätte ich tatsächlich nicht unbedingt jetzt haben müssen, dass die sich auf der Insel jetzt noch so, ja, ich sag mal so, Machtspielchen da jetzt noch stattfinden. Naja, müsste man mal tatsächlich abwarten.
Es fühlt sich auch, ich will nicht falsch sagen, das stimmt gar nicht, aber es fühlt sich komisch an, weil irgendwie die ganze Welt dreht sich um gerade ein Riesenproblem. Und es fühlt sich so an, als wären die gerade mit so Kleinigkeiten beschäftigt. So dieses, nee, ich will es so haben, ich will es so haben. Ey, die Welt geht gerade unter. Wie wäre es, wenn wir uns mal kurz darauf einigen, dass wir die Situation einmal bearbeiten und dann können wir nochmal zusammenkommen und drüber reden, wie wir das jetzt auf dieser Insel machen. Das ist der Gedanke, den ich in dem Moment hatte. So einfach nur, na, vor allem, weil zwei Folgen lang Eren immer noch nicht zu sehen ist. Und dann denkst du dir halt natürlich in dem Moment, ey, zeig mir doch das Wichtigere und warum beschäftige ich mich gerade als Zuschauer auch mit diesem Scharmützel auf der Insel? Das war so der Gedanke, den ich hatte, aber ich verstehe aber, dass das auch ein Punkt ist. Es bringt ja nichts zu sagen, ja, wir bringen alle außen um und innen sind alle für uns, sind sie ja offensichtlich auch nicht. Wobei da auch jetzt irgendwie drei Fraktionen sind. Einmal Flock, einmal die Paradiesbewohner und auf der anderen Seite die Freiwilligen, die ja da in der Ecke saßen und dann später abgeführt wurden. Weiß auch nicht, wie dieser Konflikt sich auflöst.
Ja, nee, ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, auch vor allem, weil halt einfach noch nicht so viel Zeit vergangen ist. Also ich bin da halt ganz bei dir. Es wäre halt etwas, was man dann vielleicht im Nachgang oder im Nachhinein irgendwie ausdiskutieren könnte. Natürlich ist die Insel jetzt nicht wie der Rest der Welt irgendwie dem Untergang gerade geweiht, sodass die andere Probleme hätten in dem Sinne. Aber ich glaube, also gefühlt zumindest, sind da ja seit dem Erdrumoren einige Stunden vielleicht vergangen, vielleicht ein halber Tag oder so. Ja. Genau, und dass es halt alles so schnell dann vonstatten geht, ja. Okay.
Vielleicht an einer Stelle. Die Folge auf Deutsch hieß ja Abendrot. Genau. Ich glaube, im Englischen und im Japanischen heißt sie Sonnenuntergang. Ich habe nicht verstanden, warum die Abendrot genommen haben, weil ich die ganze Zeit auch Abendbrot gedacht habe oder gelesen habe.
Ich habe mich gefragt, warum
Abendbrot? Was hat das damit zu tun? War aber nach der zweiten Folge habe ich gemerkt, da steht Abendrot. Aber trotzdem, warum Sonnenuntergang zu Abendrot übersetzt wird, habe ich nicht verstanden. Nee. Aber es ist ja die ganze Zeit. Also es ist ja, man sieht ja den Sonnenuntergang, die Röte ist auf jeden Fall immer zu sehen da draußen. Und das ist halt wirklich innerhalb von wenigen Stunden offensichtlich. Und die marschieren ja immer noch, die kolossalen Titanen. Also wie viele gibt es davon, denke ich mir. Also wie viele kommen da noch?
Eine Riesenhorde muss das sein. Also es ist echt unglaublich. Ja. Naja, man sieht das halt in einzelnen Szenen, glaube ich, dann im Hintergrund, ne, wie sie da immer und immer noch durchmarschieren. Vor allem dann auch in Shiganshina. Also ich meine, man müsste sich wahrscheinlich mal kurz orientieren, in welche Richtung das geht, aber in Shiganshina hat man in der einen Szene, wo Flocke quasi die Freiwilligen unterwirft oder sie versucht zu unterrichten, da hat man die Titanen auch noch im Hintergrund laufen sehen. Also es kann ja nicht irgendwie stimmen, Shiganshina ist ja schon ganz außen.
Ja, aber die kommen ja vielleicht schon von innen. Also vielleicht sind es die inneren Mauern, die... Wobei, wie schnell sind die denn, dass sie so den Weg zurücklegen können? Ich weiß es nicht. Also das ist zum Beispiel auch eine große Frage. Also wie viele gibt es? Ich habe mir auch Gedanken gemacht, es hieß ja immer, es gibt 1 Million kolossale Titanen in den Mauern. Und dann denke ich mir, wenn du 1 Million Menschen weltweit verteilst, dann ist das nichts. Dann ist das einfach zu viel Fläche für zu wenig Mensch. Mhm. Und wie kann das eigentlich die Welt gefährden? Was ist die Macht des kolossalen Titanen? Also lässt er alles explodieren wie eine Atombombe? Oder also so wie Armin, wenn er sich verwandelt beispielsweise? Oder sind die wirklich einfach nur kolossal und zermalmen alles?
Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass sie einfach alles zertrampeln. Weil natürlich hast du recht, dass sie sich, wenn sie sich verteilen, dann ist das jetzt weniger eine Gefahr, als wenn sie halt quasi wirklich so einen Streifzug durch die Welt einmal machen. Hm.
Weil das ist nämlich der Punkt, wie du schon sagst, das sind super viele, die auf einem Haufen gehen. Die gehen ja noch nicht mal irgendwie so, weil wenn du dir die Mauer vorstellst, im Kreis Rücken an Rücken stehst und dann gehst du einfach geradeaus, dann teilt sich das super schnell auf. Aber jetzt gerade irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Mauer ist zu einer Gruppe geworden und die gehen wirklich so, als würden sie demonstrieren, gehen sie irgendwo hin und vorneweg ist Eden mit, weiß ich nicht, einem Schild in der Hand.
Corona-Demo.
Die Querdenker-Kolossalen. Ja, finde ich super.
Nee, ist eine gute Frage, was tatsächlich passieren soll. Und auch wie überhaupt dem Ganzen Einheit, also ich bin ziemlich sicher, dass dem Ganzen irgendwie Einheit geboten wird, aber ist schon schwierig irgendwie. Also ich meine, es sind super viele. Die aus dem Festland haben jetzt auch nicht unbedingt die Waffen, würde ich sagen, gegen solche Titanen. Klar, sie haben jetzt diese Antititanbüchse, hieß es, glaube ich, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob das dann jetzt gegen Kolossale auch hilft.
Die haben ja maximal die Kanonen, die wirken ja offensichtlich viel, viel besser als die Büchse. Aber wie viele es davon gibt, wie viele Nationen überhaupt so weit technisch vorangeschritten sind, Fragezeichen. Und brauchen sie alle das? Was ist, wenn man eigentlich mit einem Schiff auf dem Wasser ist? Also wenn man so ein, wie Atlantis, eine eigenständige Insel, wie kommen die da hin? Keine Ahnung, also das sind so ein paar Fragen. Ich hoffe, dass ihr das alles nochmal sinnvoll erklärt, was da wirklich die Gefahr ist.
Okay, dann gehen wir mal weiter, weil ich glaube, dann kommt eine bisschen interessantere Szene. Und zwar, wo wir dann Armin und Mikasa in einem Raum sehen, wo sich Armin schon mal vorbereitet, also quasi sich seine Stiefel anlegt, seine Ausrüstung anlegt und dann quasi einmal zu erkennen gibt, dass er vorhat, Conny hinterher zu reiten. Mikasa versucht ihn noch so ein bisschen davon abzubringen, ihn ein bisschen zu überzeugen, dass das nichts bringt und genau daraufhin entflammt dann so ein bisschen eine Diskussion, wo der Armin sich dann auch von seiner verzweifelten Seite zeigt. Und die Szene fand ich tatsächlich echt mal eindrucksvoll und auch wichtig, also zum Beispiel da auch, wo Armin sagt, er wäre eigentlich so erschöpft, er könnte sich vorstellen, 2 Tage jetzt am Stück eigentlich durchzuschlafen. Und ich mag das einfach, das zu sehen irgendwie, wie das auch reale Auswirkungen hat, auch am Körper halt irgendwie zerrt, so wie das bei jedem Menschen ja ganz normal wäre. Ich meine, bei uns, selbst wenn wir nicht mit irgendwelchen Weltuntergangsproblemen zu kämpfen hätten, sondern noch bei normalem Stress, bei größerem Stress, ne, zeigt sich das ja schon. Und da gibt es immer wieder so Filme, ich weiß nicht, kennst du ja sicherlich solche Actionkracher wie jetzt irgendwie Transformers oder sowas, wo ich öfter mal im Kopf habe, also bei Transformers noch ganz präsent, dass ich diesen Gedanken hatte, zum Beispiel, dass, wann pennen die eigentlich mal, weil da ist wirklich eine Action-Szene nach der anderen. Und ich finde das mal gut, dass man das hier zeigt, auch dass die Menschen eigentlich auch sehr gebeutelt sind, auch psychisch gebeutelt sind eigentlich, und gar nicht mehr klar denken können und trotzdem irgendwie noch weitermachen müssen. So. Und genau, ja, fand ich echt, echt gut, dass er das auch mal so gesagt hat und dass man es so gesehen hat.
Ja, also ich finde es auch gut, weil bisher hatten wir ja nur die Situation erlebt, wo sie sich versucht haben, das alles schön zu reden. Und jetzt scheint zumindest das ein oder andere bis zu denen jetzt auch durchgedrungen zu sein. weil auch Armin ja am Ende seines Wutausbruchs sagt, das ist passiert, also die Titanen sind ausgebrochen, Adam möchte die Welt vernichten, Conny will einen Jungen verfüttern, etc. Dann zählt er halt verschiedene Faktoren halt auf. Und was, glaube ich, am aussagekräftigsten für seinen Stress ist, ist, dass er Mikasa anfährt, indem er dann sagt, ja, mach dir selber Gedanken. Mach dir auch, irgendwie so wurde es zumindest übersetzt, mach dir auch mal Gedanken. Dass er nicht alles sozusagen für sie übernehmen kann. Das war, glaube ich, etwas, was so in der Form nie Thema war. Und offensichtlich er auch ein wenig auch dem Thema Eren überdrüssig ist, weil einfach genug passiert gerade. Und dass er sich einfach mit so vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen muss. Auf der anderen Seite haben wir Mikasa, die einfach komplett lost ist. Und dann am Ende nicht mal ihren Schal findet. Wahrscheinlich hat das ihr Stalker-Mädchen, die sie irgendwann mal gerettet hat. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich vergesse immer den Namen. Nee, aber wahrscheinlich hat irgendwer, also ich tendiere zu ihr, weil in der Folge, ich glaube in der letzten Folge, konnte man sie sehen, wie sie hochschaute zu Mikasa, hatte ich glaube ich auch schon angesprochen. Vielleicht hat sie dann den Schal genommen und was auch immer sie damit anfangen will. Und man weiß auch nicht, wie sich Mikasa gerade fühlt. Die ist einfach komplett lost. Verstehe ich aber auch.
Ich verstehe es auch. Ich habe das Gefühl aber auch, dass die Serie sich jetzt zu einer Charakterentwicklung zwingen möchte. Was ich auch gut finde, endlich mal. Weil sie ist halt einfach nicht gewohnt, für sich selber zu denken oder generell eigenständig zu handeln. Also eigentlich eine typische Ackermann, die es halt gewohnt ist, Befehle anzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt ein bisschen entgegensteuert oder dass die Serie dann das einmal jetzt auch so klar aufzeigt, auch durch Armins Aussage einmal ganz klar für alle Zuschauer dann ersichtlich macht, dass es kommen muss, dass Mikasa sich quasi in diese Richtung entwickeln muss und hoffe, dass dann auch für sie tatsächlich, dass das so kommt. Und bei Armin eigentlich genauso, weil Armin lässt ja dann auch am Ende nochmal den Satz fallen, dass sie Erwin ihn hätten eigentlich vorziehen sollen, als er zum Titan verwandelt wurde. Und auch da wird er sich nochmal beweisen müssen, dass es die richtige Wahl war, ihn gerettet zu haben. Ich glaube, da wird er, aber er hat tatsächlich jetzt in der vierten Staffel auch noch nicht viel gerissen, muss man sagen.
Nee, also keiner. Wer hat denn da was gerissen? Also die vierte Staffel hat jetzt nicht ganz so viele von Erens Begleitern, die wir bisher begleiten konnten, nicht so wirklich ins schöne Licht gestellt. Die meisten waren ja relativ passiv.
Genau, und deswegen hoffe ich halt auch vor allem für die beiden, dass sie nochmal irgendwie ihre Glanzmomente erleben.
Also das glaube ich auch, dass mit der Charakterentwicklung, aber ich gebe dir recht, dass sie sich auch ein wenig erzwungen fühlt. Weil es gibt halt immer diesen Moment, wo man es ihr sagen muss. Also es ist leider nichts, das, was du vorhin gesagt hast, show, don't tell. Ich habe das Gefühl, dass die zeigen es zwar, aber es wird ihr in dem, was gezeigt wird, gesagt. Und das nicht zum ersten Mal. Eren muss es ihr einmal sagen, jetzt sagt sie Armin nochmal, mal sehen, wer es als nächstes sagen wird. Aber es kommt ja nie von sich aus, also nie von ihr aus, dass so ein Umdenken stattfindet. Es gab nur eine einzige Szene, wo das mal passiert ist, aber das war auch nachdem, ich sag mal, die Situation rund um Eren noch brisant war, dass sie ihren Schal abgelegt hat. Das war das Einzige, was so in Richtung Charakterentwicklung von sich aus, also wirklich intrinsisch motivierte Entwicklung, gezeigt hat. Alles andere war immer von außen auf sie eingeprasselt und deswegen hat sie reagiert. Das finde ich dann auch ein bisschen schade um die Figur, die einfach so viel Gewicht in der gesamten Geschichte hat.
Ja, bin ich bei dir.
Oh Mann, jetzt muss, das fand ich aber auch traurig, also dass er, dass Armin als Satz noch fallen ließ, ich werde jetzt Conny sagen müssen, dass es besser ist, dass seine Mutter eine auf dem Rücken liegende Titanin bleibt. Und ich konnte irgendwie komplett die Trauer oder sein Leid, sein Problem, sein Dilemma komplett nachvollziehen. Ich weiß nicht warum, aber es war völlig in dem Moment richtig greifbar. Bin gespannt, was sie mit Conny noch anstellen.
Ja, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu sprechen. Da taucht Conny ja nochmal in der Szene auf. Genau, wir haben da tatsächlich nur noch zwei Szenen einmal davor. Und zwar ist es einmal, wie Armin und Gabi sich quasi fertig machen.
Und Conny hinterher zu machen. und die absolute Kill-Me-Szene.
da, wo Gabi und Kaya sich umarmen, nehme ich an.
Ja. Ja. Also, letzte Folge habe ich, glaube ich, genug dazu gesagt. Ich will es gar nicht weiter aus. Also, wirklich breit treten will ich es nicht, aber wir haben es verstanden. Danke. Wir haben uns alle lieb.
Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ich habe es einfach akzeptiert, sagen wir mal so.
Ja. Also ich habe es auch wirklich einfach schulterzuckend hingenommen. Es war jetzt nicht so.
Ja.
Ansonsten kommt eine sehr gute und interessante Szene noch, bevor wir zu Conny später rüberschwenken, und zwar, dass Flock die Macht, die er nun hat, als offensichtlich irgendwann definierter rechter Arm von Eren oder der menschliche Arm von Eren, der noch in Paradies Recht und Ordnung walten lassen soll, indem er die Freiwilligen mit Gewalt unterdrücken möchte und auch dort preisgibt, dass er die Infos und den Plan von Eren vor 10 Monaten direkt erhalten hat. Das war ja auch eine Überlegung, die wir hatten. Also warum sollte es überhaupt diese Parteien geben? Woher wissen die das? Und wie konnten sie die Situation gut einschätzen, wer gegen wen ist? Und ich glaube, das lief tatsächlich darauf hinaus, dass Flock eigentlich den Plan gekannt haben muss, weil sonst macht es keinen Sinn. Yelena sieht, dass die Titanen, dass alle Mauern aufgelöst sind. Offensichtlich ist Sieg nicht an der Macht. Und Armin und die anderen sehen es ja auch. Das ist offensichtlich nicht Erens ursprünglicher Plan, von dem sie ausgegangen sind. Also im Grunde konnte sich, glaube ich, da Flock relativ gut einordnen, was gerade passiert und dass das zumindest so von dem, was Eren ihm mitgeteilt hat, genauso auch eintreffen wird. Und ja, der prägnanteste Satz, den er in dem Moment gesagt hat, für mich persönlich, war halt, dass er Jean anspricht und sagt, du bist frei. Also du musst nicht kämpfen. Es ist, sei der nutzlose Mensch wie früher. Du wolltest sowieso im inneren Distrikt Polizist sein. Geh doch einfach und sei, wer du sein wolltest. Und das stimmt. Also im Grunde ist doch das Ziel gewesen von allen, dass sie einfach so sein können, wie sie wollen. Aber irgendwie ist niemand mit der Situation zufrieden. Was mich ein bisschen zusammenzucken ließ, ist, dass Flock halt von dem Eldia-Imperium oder dem Reich der Eldia redet, die wieder auferstehen wird. Ach, das war dann wieder, weiß ich nicht, bei Reich und Imperien, da bin ich immer vorsichtig. aber das war etwas, wo ich dann eher zusammengezuckt bin. Aber das ist so grob die Szene. Ich weiß nicht, ob du da noch großartig noch was hinzufügen möchtest.
Ja, ich hatte jetzt ein paar Gedanken, während du geredet hast. Erstmal vielleicht zu Jean, also ich glaube vor allem bei ihm, er hat das ja in der letzten Folge dann auch schon mal kurz anklingen lassen, indem er irgendwie sich selber zugeredet hat, um sich selber irgendwie davon zu überzeugen, dass es doch okay ist, wenn wir das jetzt so akzeptieren. Ich glaube, bei ihm hat das jetzt auch nochmal eine Wirkung, oder ist ja quasi die Serie möchte wohl in diese Richtung, dass Jean sich erstmal in diese Richtung vielleicht entwickelt, bevor er dann wieder einen Turnaround macht. Aber dass er derjenige sein soll, der dann vielleicht irgendwann die Meinung vertritt, es ist doch okay. Oder es die Mali oder der Rest der Welt hat das doch selber heraufbeschworen. Und eigentlich ist es doch gar nicht so wild. Oder wir können das doch jetzt eigentlich so akzeptieren, wie Eren es möchte. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich finde bei Flock schade, dass es... Also erstmal finde ich die Verbindung zwischen Eren und Flock, die finde ich ein bisschen... Damit bin ich nicht ganz einverstanden, muss ich sagen. Das ist mir zu... Ich weiß nicht, also die beiden hatten ja auch nie was miteinander wirklich zu tun. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie... Hätte man wenigstens in der Vergangenheit mal gezeigt, dass sie sich auf irgendeiner Ebene vielleicht mögen oder gut verstehen oder so. Also es ist jetzt wirklich so... Ich weiß gar nicht, ob die mehr als in der ganzen Serie mehr als 3, 4, 5 Sätze, glaube ich, miteinander überhaupt ausgetauscht haben. Und ja, jetzt ist Flock quasi der auserwählte Stellvertreter von Eren, kannte seinen Plan schon vor 10 Monaten und ja, ich weiß nicht. Also ich finde es auch schade, dass Flock diese Rolle überhaupt einnehmen muss. Also ich finde ja das Charmante an Attack on Titan wirklich, dass keiner wirklich gut und keiner wirklich böse ist, dass man wirklich so dieses Grau einfach hat, anstatt schwarz und weiß. Und mit Flock hast du natürlich jetzt einfach jemanden, auf den du das halt alles abladen kannst. Das, ja. Ja, also ich glaube, man hätte es vielleicht auch ein bisschen anders schreiben können. Flock hat auch keine guten Motive. Also man sagt ja auch immer, oder es ist ja auch immer schön, wenn selbst ein Bösewicht irgendwie gute Motive hat. Bei Flock ist es wirklich einfach nur, der Typ ist einfach nur ein Idiot. Also.
Ja, also ich verstehe halt den Beweggrund nicht, wie du sagst. Also was ist sein Motiv? Weil er stört fast schon in der Geschichte, weil du kannst die Handlung, die Eren ausgeführt hat, gar nicht auf Eren projizieren, weil irgendwie er noch schlimmer ist als das, was Eren gerade macht. Also es fühlt sich von den Taten her so an, als wäre Eren immer noch unter ihm, was so die gravierende Wirkung hat, was er gerade tut. Er erschießt jemanden direkt vor den Augen der anderen, also Flock, und irgendwie ist es schlimmer für mich, als das, was Eren gerade macht, und zwar die gesamte Welt zu vernichten. Irgendwie fühlt sich das einfach so an, weil es auch dem Ganzen etwas mehr Raum gegeben wird. Und ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, ob das so gewollt ist, dass Erens rechter Arm unbedingt so ein Psycho sein muss. Ich kann damit noch nicht so ganz gut arbeiten. Ich weiß nicht, wohin die Geschichte das Ganze bringen will. Aber aktuell weiß ich halt nicht, wieso die beiden überhaupt zusammen sind. Ich glaube, die kommen das erste Mal so wirklich in Kontakt auf dem bei der Mission, als sie Shiganshina zurückerobern sollen in der dritten Staffel. Da ist er mit dabei, als die ganzen Kadetten dabei sind und Sieg, Rainer und Berthold eigentlich fast alle töten. Und er ist einer der wenigen, die vor der Mauer noch stehen und überleben. So. Und wie du sagst, ich glaube, da war er sogar noch gegen Eren. Ich glaube, da hat er wirklich noch die ein oder andere Hasstirade gegen Eren geschimpft. Ich check's nicht.
Zumindest als sie vor der Entscheidung standen, Armin oder Erwin.
Genau.
Da war das ja vor allem, wo er ja ganz stark für Erwin eigentlich war. Und quasi die Handlung von Eren und Mikasa da ja quasi nicht akzeptiert hat. Deswegen, also ich finde es auch, also das, ja, fand ich jetzt, also ich hätte es mir anders gewünscht, sagen wir so.
Aber ich freue mich darüber, dass Jean eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass Jean aktuell die beste Entwicklung durchgemacht hat, abseits von Eren. Erens Entwicklung kann ich noch nicht bewerten, weil ich einfach nicht weiß, was mit ihm gerade ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich Jean von den ersten Szenen, die ich mit ihm gesehen habe, bis heute gar nicht so auffällig. Also es ist nicht auf die Nase gebunden, aber sehr subtil mittlerweile eine gewisse Reife, eine gewisse Stellung bekommen, die nie so haut drauf war. Also Armin und Mikasa sind halt präsent, weil sie einfach die besten Freunde sind. Aber Jean hat eine Präsenz, die unabhängig von Erens Freundschaft oder sonst was trotzdem funktioniert. Und ich fand es auch ganz gut, dass Armin, bevor er abgehauen ist und gesagt hat, ich laufe jetzt Conny hinterher oder reite ihm hinterher, dass seine letzte Aufforderung an Mikasa war, wenn du schon nicht weißt, was du tun sollst, dann hilf wenigstens Jean oder so. Auch da, der hat offensichtlich auch in der Gruppe eine gewisse Stellung. Und das finde ich ganz gut. Das ist aber so subtil gemacht, dass ich den Charakter deutlich mehr mag, als ich ihn mir so erträumt hätte. Ich glaube, ich fand ihn ganz gut, dass er da ist. Conny ist ja auch die ganze Zeit da, aber mit Conny werde ich nicht 100% warm, wie ich gerade mit Jean warm werden kann, weil es einfach dieser Charakter hergibt, hat eine Entwicklung, hat eine gewisse Reife, war am Anfang nervig, aber mittlerweile hat er so eine Bodenständigkeit, die ihm wirklich gut tut und gut steht. Mhm. Also deswegen auch ein Lob zumindest an der Stelle, auch wenn wir jetzt ganz viel darüber reden, dass manche Charakterentwicklungen erzwungen sind. Bei ihm ist es genau das Gegenteil.
Ja, fand ich auch. Also bei ihm ist es sehr organisch, sage ich mal, auch in diese Richtung getrieben worden, weil er auch, also hätte man den Genre aus der ersten Staffel gekannt, da hätte man aber eventuell trotzdem schon vorhersagen können, dass er zumindest vom Typ her möglicherweise jemand sein könnte, der später halt auch gerne eine leichte Führungsrolle zum Beispiel übernimmt oder ein bisschen auch jemand sein kann, der auf die sich dann andere einfach stützen. Fand ich auch. Also ich finde es auch gut, wie sich Jean entwickelt hat. Und bei den anderen, da ist halt einfach noch kaum was zu sehen. Ne? Also gerade bei so Conny, Armin, Mikasa, das die haben quasi von dem Zeitsprung, zumindest diese 4 Jahre, da haben sie sich nicht großartig verändert. Sascha auch nicht. Also Sascha ist zwar jetzt nicht mehr da, aber das, was man noch gesehen hatte, war sie eigentlich auch ähnlich. Das stimmt schon.
Wir sind tatsächlich schon ein bisschen hängen geblieben, das stimmt. Also ich hab ja mal wild die Theorie aufgestellt, dass Jean eigentlich der heimliche Held sein müsste, weil er die richtige Haarfarbe hat für ein Anime, um den Protagonisten zu spielen. Die haben ja immer so relativ auffällige Haarfarben, damit man ihn ganz gut erkennt in der Masse. Aber Spaß beiseite, ich finde ihn wirklich von der Entwicklung her, wie du schon sagst, im Vergleich zu den anderen einfach deutlich stärker. Natürlich haben die anderen je nach Phase eine gute Entwicklung durchgemacht. Also Armin, der nicht den Mund aufkriegt, zu Armin, der die Armee leitet, ist ja auch nochmal eine Entwicklung. Aber die ist irgendwie ab einem gewissen Punkt vor der vierten Staffel zum Stehen gekommen und gefühlt seitdem nicht so weitergekommen. Aber bei Jean habe ich nicht das Gefühl. Obwohl es nicht die ganze Zeit halt gezeigt wird. Deswegen Hut ab.
Und deswegen ist es so schade, vor allem auch, was sie jetzt mit Conny, finde ich, gemacht haben. Weil es ist, ich hatte, also kommen wir jetzt quasi zu der, oder nee, die vorletzte Szene, weil dann nach diesem Outro-Song kommt ja dann nochmal kurz was.
Genau.
Aber in der Szene habe ich am Anfang ganz kurz gedacht, dass er Falco helfen möchte. Ganz kurz habe ich es gedacht, dass er quasi die anderen irgendwie belogen hat oder sowas. Dass er halt quasi irgendeine gute Absicht hat und die halt nur noch nicht geäußert hat, dass er Falco eigentlich helfen möchte, weil sie da halt recht friedlich da zusammen rumgeritten sind. Aber ja, anscheinend belügt er ihn einfach nur und verfolgt seinen Plan nach wie vor. Ja, ich weiß nicht. Also das, ich hoffe ganz stark für Conny einfach, dass, also ich, sei es denn, dass Armin irgendwie noch die Chance hat, auf ihn einzureden, dass er irgendwie nochmal eine Wende bekommt. Weil es ist, ich weiß auch nicht, also der, ja, das ist eben im Vergleich zu Jean eben keine gute Charakterentwicklung. Das ist genau im Gegensatz eigentlich. Conny war schon immer derjenige, der ein bisschen dümmlich dargestellt wurde, ein bisschen mehr so, vielleicht auch Comic Relief so ein bisschen. Aber jetzt, das wäre eine Aktion, die er jetzt gerade reißt, die halt wirklich dumm ist. Also nicht nur dämlich, ne, dass man noch drüber lachen kann, sondern das ist wirklich dumm gerade.
Ja, also wenn wir schon von Entwicklung reden, wenn die Mutter wirklich 4 Jahre lang dort liegt, wenn nicht sogar länger, ich weiß es nicht, dann muss es auch da eine Entwicklung geben. Und was mich halt wundert, ist, dass er überhaupt es zugelassen hat, dass die Mutter da noch liegt. Also worauf hat man gewartet? War seine Hoffnung wirklich, dass irgendwann ein Titan irgendwie vom Himmel fällt, den er dann seiner Mutter zum Essen geben kann? Warum lebt die eigentlich noch, frage ich mich. Das ist die eine Frage, die vielleicht geschichtlich nochmal, also für die Geschichte eine Frage ist, aber für Conny ist die andere Frage, wie kann die Comic Relief Figur in der Serie, die 4 Jahre Zeit hatte, um sich auch zu entwickeln, um sich auch einfach mit der Situation in Anführungsstrichen anzufreunden. Ich weiß, dass es keine völlig normale Situation ist. Aber er muss doch auch erkennen, dass es einfach nicht sein kann, dass die Option für ihn ist, ich lasse jetzt ein Kind von meiner Mutter essen und dann geht es ihr 13 Jahre gut. Ja, dann stirbt sie sowieso. Dann musst du zusehen, wie deine Mutter gegessen wird, du Depp. Also was gewinnst du dadurch? 13 Jahre voller was? Freude? Meinst du, deine Mutter fühlt sich gut, weil du ihr ein Kind zum Essen gegeben hast? Also ich verstehe halt die gesamte Sache, die Motivation verstehe ich, aber die Motivation klingt oder wirkt extrem gekünstelt. Passt nicht zu der Figur, passt nicht dazu, dass die Mutter 4 Jahre da rumliegt. Machen die nichts mit ihr? Also ist ja nicht Connys Entscheidung. Also wird doch wahrscheinlich irgendwer gesagt haben, ja, deine Mutter darf leben, solange sie da auf dem Rücken liegt. Wer hat denn das bitte entschieden?
Das ist eine gute Frage, also vor allem auch wie, also dass Conny quasi es nicht ums Herz bringt, seine Mutter da den Stöpsel zu ziehen, sage ich, das hat ja tatsächlich auch einen Bezug zu realen Situationen, manchmal, wenn Leute halt im Wachkoma irgendwie im Krankenhaus oder sowas liegen, das Thema Sterbehilfe und sowas, das sind ja all solche Sachen. Ich kann es verstehen, wenn Conny da den Stöpsel nicht selber zieht, ich weiß nicht, vielleicht haben sie ihm das einfach dann auch am Ende gewährt, dadurch, dass er ja auch große Beiträge mit oder er sozusagen mit stark dazu beigetragen hat, einfach die Kadetten oder die Soldaten, besser gesagt, zu dem Stand zu bringen, wo sie dann auch waren. Vielleicht haben sie es ihm einfach gewährt. Aber ja, also insgesamt, es wirkt halt alles sehr, sehr unbedacht, wie du schon sagst. Und wenn es wenigstens ein bisschen mehr nach emotionaler Kurzschlussreaktion oder sowas wenn das wenigstens ein bisschen mehr in die Richtung ginge, dann könnte ich auch noch besser damit leben, weil dann ist es auch nicht von Conny unbedingt bedacht, sondern das sind dann auch Emotionen, die ihn dann vielleicht da an der Stelle übermannen, aber so wie das jetzt ist, vor allem er reitet dann ja auch noch fröhlich irgendwie und hat da seine Gedanken zu, also das, ja.
Kurzschlussreaktion wäre absolut okay. Ich verstehe auch, wenn es so wäre, aber er hat halt super viel Zeit. Der Junge ist sogar wach und redet noch mit seinem Opfer. Das ist schon wirklich eine Dimension von Creepy, die selbst ihm halt, also selbst Attack on Titan, nicht jeder Figur zuschreiben würde. Ausgerechnet Conny. Also so, weiß ich nicht, Kenny Ackermann vielleicht. Weißt du, brutal, kennt nichts, macht alle kalt, wenn er Bock drauf hat. So einer Figur kann ich das schon eher zutrauen. Wobei selbst er ja Levi aufgezogen hat irgendwie. Aber dann Conny, weiß ich nicht. Also ganz, ganz komische Abhandlung. Aber wenn es so kommt, wie es vielleicht sogar geteased wurde von Herrn Braus, dann wird sich Conny in der Situation nochmal umentscheiden, möglicherweise.
Weil und der Arm. Ja. Ja. Und der arme Falco hat ja ein Stück weit sein Gedächtnis verloren. Ich glaube, der hat noch nicht mal realisiert, dass sein Bruder gestorben ist dann, ne? Also er meint,
das weiß er nicht.
Das letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er sich mit Colt und Gabi getroffen hat. Also es ist ja der Arme.
Hat er eigentlich mal Conny getroffen? Außer im Luftschiff?
Ich glaube, er redet davon, dass er, also quasi er, Conny kommt ihm ja anscheinend bekannt vor. Ich glaube, das ist die Situation im Luftschiff.
Okay, weil ich wusste nicht, ob er ihn irgendwo in Shiganshina, als er gefangen genommen wurde, irgendwo getroffen hat. Das war mir nicht mehr ganz so klar. Mhm.
Na gut, dann kommen wir aber zur letzten Szene. Mhm. Und zwar, wo Pico und Magat, sie sind anscheinend ein Stück weit aus Shiganshina geflüchtet, sehen dann auch die Rettungsschiffe, die schon zurückfliegen anscheinend. Also mit denen kommen sie, oder das sind doch die Rettungsschiffe aus dem Süden,
haben
sie
gesagt. Ne? So habe ich das verstanden.
Habe ich auch so verstanden. Und das heißt, also mit denen zumindest kommen sie nicht mehr aus Festland. So, deswegen mal gucken. Und dann treffen sie auf Hanji, rein zufällig natürlich den verletzten Levi im Gepäck hat. Also das heißt, Levi ist back.
Ja.
Ist wieder in the game. Keine Ahnung was, also er sieht natürlich sehr ramponiert aus, um es irgendwie mal quasi gnädig auszudrücken. Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie eine Rolle spielen kann, aber zumindest ist es ein gutes Gefühl, ihn mal wiederzusehen, dass er noch lebt. Wurde ja auch noch nicht bestätigt. Und was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Peak ist ja so halb aus ihrem Titan raus, aber kann den anscheinend
trotzdem bewegen.
Steuert den ja, genau. Also sie wollte ja da schon fast Hanji angreifen. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, okay, funktioniert das immer so?
Das habe ich auch nicht verstanden. Habe mich gefragt, ob es das auch früher gab, aber konnte mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern. Nee. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das dir auch aufgefallen ist, früher hatten die doch immer eine Verbindung unterm Auge mit dem Titan.
Mhm.
Mittlerweile haben die das nicht, die haben es direkt, glaube ich, am Hals oder am Nacken oder so.
Müsste ich mal drauf achten.
Weil mir ist das irgendwie in den letzten paar Folgen, die letzten paar Folgen haben wir, glaube ich, keinen Titan mehr von innen gesehen. Aber als Eden noch gegen Rainer und so gekämpft hat, da ist mir das aufgefallen, dass die Verbindung zum Titan nicht mit an den Wangen, also an den Wangenknochen ist, sondern alle eher hinterm Kopf.
Stimmt, das hat mich gewundert. Ich weiß, was du meinst. Ich dachte gerade, du meintest, wenn sie aus dem Titan raus sind, dann haben sie ja immer diese Male, sage ich mal, an den Augen. Also das, ob mir aufgefallen wäre, ob sie das noch haben, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber jetzt, wo du sagst, im Titan drinne, sieht man ja auch ab und zu, wie sie da drin stecken. Das könnte tatsächlich.
Und ich meine, früher hatten die das auf jeden Fall auch an der Wange. Aber mittlerweile sehe ich das zumindest nicht, wenn sie im Titanen sind. Vielleicht wird das auch mit dem Alter, wie lange sie den Titan haben. Vielleicht hat das damit zu tun.
Andererseits wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass diese Innenansichten, also im Titan selber, das ist wahrscheinlich auch sehr, also die gibt es so wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich sind sie komplett umschlungen von diesem Fleisch, könnte ich mir vorstellen. Weißt du, ich glaube nicht, dass sie da drin irgendwie, vielleicht doch, weiß ich nicht, aber dass sie da drin so eine Bubble haben quasi, wo sie so ein bisschen für sich sein können. Also ich stelle mir das eher so vor, dass sie komplett umschlungen sind. Und dann kannst du natürlich das dazu zeichnen, was du möchtest. Und das, was du weglassen möchtest, lässt du halt weg. Aber ja, hast du recht, ja.
Ich wollte es einmal nur gefragt haben, weil mir das aufgefallen ist. Aber ich dachte mir so, warum ist das so? Ist das jetzt einfach nur vielleicht von der Zeichnung her ein bisschen anders, aber hat gar keine Bedeutung? Nicht, dass ich dem Ganzen überhaupt eine Bedeutung zuschreibe. Aber mir ist das aufgefallen. Zwischenzeitlich hat es mich fast, also sogar ein bisschen irritiert. Also weil ich immer wieder hingeguckt habe, warum ist das eigentlich so? Früher kamen die halt raus und dann rissen sie sich ja die Dinger unter den Augen weg, hatten dann das mal deswegen. Aber mittlerweile sieht man es halt auch nicht, wenn die rauskommen. Mittlerweile kommen die ja einfach so raus, als wären sie von Gott geschaffen dort, als wären sie gerade frisch geboren.
Ja, und steigen auch wieder ein dann.
Ja, genau. Ja, Attack on Titan, die Busfolge, einfach ein- und aussteigen. vielleicht noch eine Sache, die ich kurz vorher noch ansprechen will, und zwar das Thema rund um Armin und Mikasa. Wir haben ja vorhin darüber geredet, wir haben es, glaube ich, aber nicht explizit angesprochen. Der Grund, warum er ja Conny hinterher rennen will, ist, um Falco zu retten, damit der Karren-Titan auf ihrer Seite ist. So habe ich es zumindest verstanden. Und das würde ja bedeuten, dass das, was du in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angesprochen hast, ganz gut passen wird, dass die versuchen, eine Allianz zu bilden aus den verschiedenen Titanen, die noch existieren. Er hatte noch einen Satz dazu gesagt, wie sie das Problem lösen könnten bezüglich der Nachfolge der Titanen. Ob man dann, also irgendwie müssen die das Problem ja auch in den Griff kriegen, da weiß er es aktuell nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, auch beim zweiten Mal habe ich es nicht verstanden. Das wollte ich noch ansprechen. Das zweite ist, die Conny und Falco reiten ja Richtung Norden. Von Shiganshina aus gesehen, Richtung Norden bedeutet Richtung innere Mauer. Und das würde dann bedeuten, eigentlich im Umkehrschluss, dass wenn Annie und Hitch von Trost aus runterrennen oder reiten, dass sie sich möglicherweise begegnen könnten.
Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß halt gerade nicht, wie es geografisch ist, aber klar, also wenn sie von Shiganshina in Richtung Connys Dorf reiten, wo auch immer das muss ja irgendwie innerhalb der Mauer sein, weil Shiganshina ist ja schon ganz außen. Mhm. Nach außen werden sie ja nicht reiten dann. Könnte natürlich sein, wobei Trost ist es nicht im ganz innersten Bezirk sogar. Also ich müsste ja dann davon ausgehen, dass es eigentlich, ja, also sie müssten sich ja eigentlich viel weiter in der Mitte, glaube ich, treffen, weil Connys Dorf kann ja nicht so weit von Shiganshina irgendwie weg sein, oder?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil sie ja auch einmal da waren.
Trost war ja da geschah der zweite Angriff von Berthold und Rainer. Das heißt, das ist die Mauer Rose, das ist die mittlere Mauer. Die reiten von der mittleren Mauer zur äußersten Mauer. Die sind halt sozusagen nur eine Mauer voneinander entfernt. Die waren nicht im innersten Distrikt von der Mauer Sina, sondern die waren in der mittleren Mauer Rose. Okay. Müsste zumindest so sein. Ich glaube, Trost war der zweite Angriff und der war halt in der mittleren Mauer.
Aber klar, könnte unter Umständen sein, dass sie sich da irgendwo mitten auf dem Weg begeben.
Eine wilde Vermutung, weil es mir gerade eingefallen ist, dass die ja Richtung Norden reiten und die Richtung Süden wahrscheinlich, weil alle irgendwie Richtung Süden.
Ja. Und da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, kennt Annie Falco?
Dürfte nicht, oder?
Es ist halt die Frage, wann er quasi zum Kadetten wurde, aber wahrscheinlich nicht, er ist wahrscheinlich zu jung, ne?
Es sei denn, es ist eine Familie, ich weiß es nicht, aber er ist eigentlich ein bisschen zu jung. Sie ist ja 3 Jahre vor der 4. Staffel schon Kadett gewesen, sozusagen existierte sie als Titan 3-4 Jahre lang und dann sind 4 Jahre in der Zwischenzeit vergangen und der ist ja gerade mal 10 oder so, der Falco. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wann sie sich kennengelernt haben.
Aber es wird natürlich interessant dann zu sehen, wenn die aufeinander stoßen, ne? Was dann passiert, vielleicht verschaffen sie dann Armin auch noch mal ein bisschen Zeit, dass er nachkommen kann. Auf jeden Fall werden diese Gruppen, diese Team-Ups, wie ich sie ja im eingangs erwähnt hatte, die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie alle zusammentreffen und dann geht's ab. Also ich hoffe, dass sie dann wirklich ihre Allianz bilden. Keine Ahnung, wie sie jetzt aufs Festland kommen wollen, aber ich glaube, jetzt werden gerade wirklich alle Weichen gestellt, um so die letzte Schlacht quasi anzugehen.
Mhm. Ja, nee, also bin auch sehr neugierig, wie das noch weiter funktioniert. Ich fand es überraschend, aber völlig unnötig, dass Annie irgendwie einen anderen Vater oder eine andere Mutter hat. Das hat mir bei mir direkt erstmal meine wilde Vermutung, nicht, dass sie, weil sie blond ist, auch irgendwie königliches Blut hat, dann angeregt hat, aber irgendwie konnte ich keinen Vater ausfindig machen. Angeblich ist der Vater ja Eldia und mir fiel keiner ein, der potenziell aus der königlichen Familie wäre und außer Sieg. Und Sieg wäre dann zu jung gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Von daher, weiß ich nicht. wenigstens haben sie das jetzt mal beiseite geschafft und diese Fragezeichen bei mir zumindest gelöst. Bin jetzt neugierig, wie es weitergeht, wie die einzelnen Figuren zusammenarbeiten, zusammen funktionieren, was mit Annie passiert und wann sie sich eigentlich alle zusammenschließen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es darauf hinausläuft, wie du gesagt hast, dass sie sich am Ende der Staffel wahrscheinlich einigen. Und dann haben sie die Allianz gebildet und vielleicht haben wir auch ein, zwei Infos mehr zu Eden. Und dann gibt es ein Team-Up und das ist der Punkt, wo eigentlich die Serie in der Form beendet ist. Und dann heißt es, nächstes Jahr gibt es den Film. Und dann guckt man den Film und dann gibt es im Film einen Cliffhanger und der wird dann sagen, wir sehen uns 2024 und dann kotze ich hart im Strahl. Richtig, wer auch immer vor mir sitzt im Kino, dem kotze ich in den Nacken.
Wir haben nur noch 4 Folgen, also...
Ja, viel kann nicht passieren. Also weißt du, was noch passieren kann? Die absolut bescheuertste Variante. Ab jetzt erzählen die gar nichts mehr. Die rushen durch, wie bei Game of Thrones. Und am Ende gibt es dann nur noch einen Erzähler. Der sagt dann, ja, so ist es zu Ende gegangen.
Ja, Armin ist der Erzähler.
Wobei, dein Einwand fand ich ja gut letztes Mal, dass Armin möglicherweise der Erzähler für Annie war. Ist er noch der Erzähler oder war das seine Rolle, die er Annie sozusagen erzählt hat, während sie eingeschlossen war?
Auch nicht. Zumindest hört man ihn nicht mehr erzählen. Das würde dann auch sein Plot-Armor, wie gesagt, aufgeben. Was ich, also, ist glaube ich schon wichtig, dass man auch um ihn bangen kann oder muss, wenn er sich mal wieder in den Kampf begibt. Wäre nicht so cool eigentlich, wenn man schon weiß, dass er auf jeden Fall überlebt. Deswegen könnte so sein. Ja, bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie innerhalb der 4 Folgen, und das ist halt auch wichtig, meiner Meinung nach, dass sie eben nicht durchrushen, sondern die sollen sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen. Meinetwegen hängt da noch eine Staffel dran, hängt da noch ein Film dran, aber macht das alles ordentlich. So, das ist mein Anliegen zumindest.
Und eine Frage an dich. Meinst du, es wird eine Situation passieren, wie sie passiert ist zwischen Erwin, Armin und Levi, dass er sich entscheiden musste zwischen den beiden und diesmal ist Levi einer der Geschädigten, der möglicherweise zum Titan werden könnte, um gerettet zu werden. Weil ich habe das ja wirklich gedacht, dass er wahrscheinlich irgendwann mal in so eine Situation kommen könnte. Und jetzt gerade mit der Situation, in der er ist, kann er eigentlich gar nichts anfangen. Mhm. Also entweder muss er geheilt werden und da wäre die Frage natürlich, wer ist die Alternative? Und das wird sich dann halt zeigen. Aber das ist so das Gefühl. Glaubst du, dass das passiert?
Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube halt eher, dass die Levi auch jetzt mit seinen Verletzungen aktiv rausnehmen, jetzt auch aus der letzten Schlacht vielleicht zum Beispiel, weil es wird dann wahrscheinlich auch eher eine Titanenschlacht werden. Ich glaube, es wäre halt schwieriger gewesen, Levi einfach irgendwie in die Handlung mit einzubauen, wenn es dann eine Schlacht wird, wo ein Mensch selber eigentlich kaum noch was ausrichten kann, auch wenn es Levi ist.
Wollte ich gerade sagen, es ist Levi.
Ja, aber es... Ich glaube tatsächlich, dass es eher so auf den Krieg der Titanen sozusagen hinauslaufen wird. Und ich glaube, bevor sie dann nicht wissen, was sie mit Levi anfangen sollen, wobei Mikasa ja auch noch da ist, aber ich glaube tatsächlich, dass erstmal jetzt so rausgenommen wurde. Also um die Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber wer weiß.
Wird sich zeigen. Also ich stelle mir das vielleicht gar nicht so uncool vor, wenn ich sehe, wie Sieg mit Levi gemeinsam gegen Eren kämpfen. Nicht, dass ich diesen Kampf toll finde. Ich bin immer noch für Eren. Er soll die Welt vernichten. Gnadenlos.
Stimmt, was ist mit Sieg eigentlich?
Ja, hatte keine Ahnung. Komplett wieder vergessen. Wahrscheinlich ist das auch so gewollt, aber ich finde es halt Quatsch. Ich fand es auch ganz witzig, dass Yelena die ganze Zeit kein einziges Mal eingeblendet, kein einziges Wort gesprochen. Die sitzt da nur noch völlig, völlig lost und völlig deprimiert. Ja. Also eine traurige Situation für sie, aber irgendwie komisch.
Ja, es ist schon komisch. Also man würde ja denken, dass sie dann vielleicht auch rausrennt, um Sieg zu suchen oder so.
Ja. Nee, gibt's nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich hoffe, dass sie es verstehen lassen, also dass es eine gute Erklärung gibt. Aber Stand jetzt, müssen die einiges erklären.
Naja, warten wir mal ab.
Machen wir. Dann war es, glaube ich, auch schon für heute. Mhm. Und wir hören uns dann nächste Woche möglicherweise auch wieder einen Tag früher. Diese Woche war wirklich viel auf der Arbeit los, deswegen haben wir es nicht früher hingekriegt. Diese Woche dann deswegen erst am Mittwoch aufgenommen. Also heute ist der 23.02., wo wir es aufnehmen. Hoffentlich geht es auch heute noch online. aber nächste Woche mit dem Ziel, das doch wieder am Dienstag dann aufnehmen zu können. Sonst danken wir euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Freuen uns über Feedback, falls ihr etwas habt, was ihr noch gerne anmerken möchtet, worüber wir reden sollen. Gerne direkt an uns, animor-ky@web.de, oder folgt uns einfach auf den verschiedenen Portalen. Instagram und Twitter haben wir, glaube ich, soweit ich weiß. Mhm. Und schreibt gerne auch darüber, falls ihr Feedback habt. Ansonsten danke ich euch, danken wir euch und wünschen euch eine schöne Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.